Ja, die Predigtexte für diesen und nächsten Sonntag habe ich überschrieben mit dem Titel Wirksame Gemeinde. Es sind zwei sehr unterschiedliche Texte, trotzdem haben sie was gemeinsam. Nächsten Sonntag geht es darum, dass wir Salz der Erde sind und Licht der Welt, also auch eine Wirkung von uns Christen. Und heute geht es um die Anfänge der Gemeinde in Jerusalem. Und in beiden Texten geht es um das Wirkung, um die Wirkung von Christen bzw. von Gemeinde. Mir gefällt diese Beschreibung wirksam eigentlich sehr gut. Ich finde, wirksam ist ein passendes Eigenschaftswort für Gemeinde, für Gottesdienst oder auch für Predigt. Das ist besser als das blasse schön oder gut. Was ist eine schöne Gemeinde? Was macht einen Gottesdienst schön oder was macht eine Predigt gut? Kann sehr unterschiedlich sein. Eine Gemeinde soll wirksam sein, finde ich. Und ein Gottesdienst soll etwas bewirken und auch eine Predigt ist gut, wenn sie etwas bewirkt. Und so möchte ich heute mit euch darüber nachdenken, was eine wirksame Gemeinde ausmacht, was Christen wirksam macht. Und heute geht es um einen bekannten Text aus der Apostelgeschichte, aus Kapitel 2, geht es um die Anfänge der Gemeinde. Und wer wie ich diesen Text schon oft gelesen und auch gepredigt hat, wird denken, kenne ich schon alles, schon so oft gehört. Aber lasst euch mal überraschen. Und es gibt in diesem altbekannten Text doch immer wieder auch Neues zu entdecken, wenn man sich darauf einlässt und nicht denkt, das weiß ich schon alles. Und auch, wenn man das, was man bisher dazu weiß und gehört hat, auch mal kritisch hinterfragt. Und das möchte ich mit euch tun. Ich möchte euch mit euch diesen bekannten Text betrachten und durch Beobachtungen zum Nachdenken anregen. Die erste Beobachtung gibt sich aus dem Zuschnitt des Textes. In der Regel wird dieser Text so abgegrenzt, Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Da heißt es, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden würden. In den meisten Bibelübersetzungen beginnt mit Vers 42 ein neuer Abschnitt und in einigen steht auch eine Überschrift, die Gemeinde oder die erste Gemeinde. Aber Vorsicht, lasst euch nicht von Überschriften ablenken und beeinflussen, die gehören nicht in den Urtext. Und auch der Urtext kennt keine Absätze und Abschnitte, das ist ein langer Text, den man am Stück lesen sollte. Von daher ist es interessant, wie schneidet man jetzt Textabschnitte zurecht? Denn je nachdem, wie man schneidet, ergeben sich andere Ergebnisse. Die größere Sinneinheit dieses Textes ist die Pfingstpredigt von Petrus. Wir kennen die Geschichte, die Nachfolger von Jesus, etwa 120, versammeln sich in Jerusalem in einem Haus, vermutlich das Haus der Maria, der Mutter des Johannes Markus. Da gab es einen großen Saal und plötzlich entstand ein heftiger Wind. Sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt, Feuerflammen kamen vom Himmel und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Die Menschen in Jerusalem hörten das, was da geschah, diesen heftigen Wind, liefen zusammen und schauten, was da passiert. Und dann hörten sie die Jünger in ihrer Muttersprache reden und fragten sich, was ist denn hier los? Darauf ergriff Petrus das Wort und hielt eine längere Predigt über Jesus Christus, weshalb er gekommen ist, weshalb er gestorben ist und sterben musste und warum er auferstanden ist. Und dann beschreibt Lukas die Reaktion der Menschen auf diese Predigt. Und das ist die größere Sinneinheit, in der unser Text steht. Als sie das hörten, also diese Predigt des Petrus, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung der Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr unser Gott hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nur sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden würden. Das ist der größte Textzusammenhang und ich finde, der ist wichtig. Denn er zeigt uns, dass das Leben der Gemeinde auf das Wirken des Heiligen Geistes zurückgeht. Hier wird also nicht die Gründung einer Organisation beschrieben, sondern das Leben von Menschen, die durch Gottes Geist angesprochen worden sind, die durch Gottes Geist berührt wurden. Es ging ihnen durchs Herz, heißt es. Menschen kehrten um, bekannten ihre Schuld, ließen sich taufen. Und damit entstand etwas völlig Neues. Und das beschreibt Lukas dann, wie das Leben dieser Gläubigen jetzt ausschaute. Leider geht Lukas nicht sehr ins Detail. Es ist eine von drei Zusammenfassungen über das Leben der ersten Christen. Die Frage ist, wo beginnt jetzt diese Zusammenfassung? Viele schneiden bei Vers 42 und sagen, hier beginnt was Neues. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und damit beginnt die Beschreibung der ersten Gemeinde. Aber bei diesem Schnitt wird Ursache und Wirkung abgetrennt. Schneidet man aber bei Vers 41, dann schaut das plötzlich ganz anders aus. Es ergibt sich ein neues Bild. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie, also die das Wort aufnahmen, sich taufen ließen, verharrten in der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Also Gemeinde, das sind Menschen, die das Wort aufgenommen haben, der Predigt, die umgekehrt sind, die haben sich taufen lassen. Und dieser Schnitt, wie er jetzt ist, zeigt noch ein interessantes Detail und es ergibt sich daraus eine interessante Klammer, nämlich wenn man auf das Stichwort hinzugetan achtet. Dieser Schnitt beginnt mit dem Wort hinzugetan und endet mit dem Wort der Herr tat hinzu. Gott hat an jedem Tag etwa 3000 Menschen hinzugetan und der Abschnitt endet mit dem Hinweis, der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden würden. Hinzugetan ist also die Klammer über diese Sinneinheit. Und das finde ich spannend, von dieser Klammer her zu denken, Gott fügt hinzu. Und dann wird beschrieben, wie diese Hinzugefügten gelebt haben. Die meisten übersetzen diesen Satz mit, der Herr tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Also eine klare Reihenfolge, gerettet, hinzugefügt. Man kann aber auch anders übersetzen, so wie die Elberfelder zum Beispiel in ihrer Fußnote anbietet oder wie es die Gute Nachricht auch macht, nämlich der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten. Nach dieser Lesart führt Gott Menschen in die Gemeinde hinzu, die erst dann noch gerettet werden würden in der Gemeinde. Also sie sind schon da, aber noch nicht gläubig und kommen dann im Laufe der Zeit dort in der Gemeinde zum Glauben. Und das deckt sich ja mit einer Beobachtung, die wir weltweit machen. Gott führt Menschen in die Gemeinde, sie hören das Evangelium, kommen zum Glauben. In der Regel ist das ein längerer Prozess, über Monate, Jahre vielleicht sogar. Mich beschäftigt bei diesem Text die Frage, Gott fügt Menschen hinzu. Das ist die Klammer dieses Abschnitts. Gott fügt Menschen hinzu. Gemeinde entsteht, Gemeinde wächst, weil Gott Menschen hinzufügt. Das machen wir nicht, sondern das macht Gott. Und zwischen diesen Klammern beschreibt Lukas dann, was die Gemeinde tut, was wir machen. Also die Gläubigen, die zum Glauben gekommen sind. Mir stellt sich die Frage, warum werden bei uns nur wenige Menschen hinzugetan? Und da meine ich jetzt nicht nur unsere Gemeinde, sondern ich denke an unseren Verband, ich denke in Deutschland. Warum werden in unseren Gemeinden nur wenig Menschen hinzugetan? Oder warum kommen nur sporadisch Menschen dazu? Woran liegt das? Wir lesen hier, Gott fügte hinzu, sogar täglich. Woran liegt es, dass keine Menschen mehr hinzugefügt werden oder wenige? Fügt Gott heute keine Menschen mehr hinzu, könnte man fragen, oder zur Zeit nicht? Oder liegt es an uns, an der Art, wie wir Gemeinde leben? Verhindern wir vielleicht sogar, dass Gott Menschen hinzufügt, habe ich mich gefragt. Ich glaube nicht, dass Gott keine Menschen mehr hinzufügen will. Das ist ja Gottes Urabsicht, dass Menschen hinzugefügt werden. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, heißt es. Gott will, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen, schreibt Paulus. Also ich glaube nicht, dass es an Gott liegt, dass Menschen nicht hinzugefügt werden. Es liegt auch nicht an der Zeit, an der Gesellschaft oder an den Menschen, dass sie kein Interesse mehr hätten. Denn es gibt Gemeinden, auch in Deutschland, sogar in unserer nächsten Nachbarschaft, wo Menschen regelmäßig hinzugefügt werden. Also mich treibt die Frage schon um, warum fügt Gott bei uns nur wenige Menschen hinzu? Liegt's an Gott? Kann ich mir nicht vorstellen. Liegt's an den Menschen? Oder liegt's an der Art, wie wir Gemeinde leben? Verhindern wir vielleicht sogar, dass Menschen hinzugefügt werden? Von daher lasst uns mal auf diesen mittleren Teil schauen, wo Lukas das Gemeindeleben beschreibt. Lasst uns einmal davon inspirieren lassen. Und lasst uns das mal unvoreingenommen lesen. Denn wer schon weiß, was da steht, der kann nichts Neues mehr entdecken. Viele Ausleger definieren aus diesem kurzen Textabschnitt 4 Kennzeichen von Gemeinde. Habt ihr sicher auch schon gehört. Aber stimmt das? Woher kommen die auf 4? Und wo steht hier was von Gemeinde? Hier steht überhaupt nichts von Gemeinde, auch nicht von Gottesdienst. Vergesst mal diese 4 Kennzeichen, vergesst mal das Wort Gemeinde und schaut mal hin, was da steht. Vers 42. Die Elberfelder übersetzt sehr genau eigentlich vom Griechischen und da ist mir was aufgefallen. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Also wir haben hier eine Aufzählung. Wie viele Dinge werden hier aufgezählt? 3. So steht es im griechischen Text. Zwischen Gemeinschaft und im Brechen des Brotes steht kein Und im Griechischen. Viele Übersetzungen machen aber hier ein Und. Das ist eine Interpretation, das steht nicht da. Das heißt, im Griechischen wird Gemeinschaft näher beschrieben. Es ist eine Gemeinschaft im Brechen des Brotes. Und das Brechen des Brotes ist kein separates Element, sondern Gemeinschaft zeigt sich im Brechen des Brotes. Und Brotbrechen, darin sind sich alle Ausleger einig, bedeutet ganz einfach gemeinsame Mahlzeit, an die ein Abendmahlsfeier integriert wurde oder angeschlossen wurde. So wie es am Ende hier auch nochmal steht, sie brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Das heißt, das biblische Abendmahl ist immer verbunden mit einer Mahlzeit, Brotbrechen. Das heißt, die haben zusammen gegessen. Jesus feierte das Abendmahl verbunden mit dem Passamahl, auch mit einer gemeinsamen Mahlzeit. Bei Paulus lesen wir im Brief an die Korinther, dass das Abendmahl immer in ein gemeinsames Essen integriert war. Eine reine Abendmahlsfeier, wie wir das hier feiern, kommt in der Bibel so nicht vor. Man hat also diesen Text von unserer Abendmahlspraxis her interpretiert und die Kennzeichen von Gemeinde demnach so definiert: Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebet. Aber das steht hier nicht. Damit wird dieser Text von unserer Tradition her interpretiert. Wir müssen immer aufpassen, wie wir Texte interpretieren. Ist es die Tradition, mit der wir den Text interpretieren? Und so durch wird der Text institutionalisiert. Was wäre, wenn wir das einfach leben würden, was hier steht? Das heißt, wir treffen uns einmal in der Woche in unseren Häusern, in kleinen Gruppen, Hauskreise, Kleingruppen. Wir essen zusammen, feiern das Abendmahl. Dann hören wir auf eine Lehre und dann reden wir darüber. Denn wo steht, dass im Tempel gelehrt wurde und in den Häusern gegessen wurde? Das ist auch so eine Vorstellung, die wir haben, aber das steht hier nicht. In Kapitel 5, Vers 42 steht: Sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Also die haben in dem Tempel gelehrt und in den Häusern. Also nicht nur in den Häusern gegessen. In den Häusern und im Tempel wurde gelehrt, dass Christus der Messias ist. Und das bedeutet eigentlich evangelisieren. Daraus können wir schließen, es wurde sowohl im Tempel als auch in den Häusern evangelisiert. Also in den Häusern waren nicht nur die Christen zusammen, sondern da kamen auch die hinzu, die gerettet werden sollen, wie es so schön heißt. Das heißt, die Versammlungen in den Häusern waren offen. Offen für Leute, die am Glauben interessiert waren. Offen für Leute, wie es am Ende heißt, die noch hinzugefügt werden sollten. Die Zellgruppenbewegung in Brasilien zum Beispiel lebt das seit Jahren sehr konsequent. Die Gemeinde dort und in anderen Teilen der Welt lebt diesen Zweiklang Tempel und Häuser. Es gibt missionarische Kleingruppen, sogenannte Zellgruppen. Sie werden deshalb Zellgruppen genannt, weil sie sich teilen. Wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, teilen sie sich und wachsen so weiter. Und diese Zellgruppen sind offen für Neue, sind missionarisch ausgerichtet. Und so wächst Gemeinde. Und die ganze Gemeinde, also alle Zellgruppen, treffen sich dann am Sonntag zum gemeinsamen Gottesdienst. Und so leben sie diesen Zweiklang Tempel-Häuser. Roberto Bottrell bringt diese Art von Gemeindeaufbau nach Europa und verbreitet das auch in Deutschland. Sehr interessant, die Marburger Mission, die vor 100 Jahren etwa die Marburger Mission in Brasilien gegründet hat. Dort ist inzwischen eine Kirche entstanden, eine sehr starke missionarische Kirche. Und diese Kirche sendet jetzt Menschen wiederum nach Deutschland zurück. Dort spricht Gott zu Männern und Frauen, geh nach Deutschland. Sie kommen nach Deutschland und gründen hier Gemeinden. Kürzlich erst in Hof Geismar in einer traditionellen landeskirchlichen Gemeinschaft, in unserem Nachbargemeinschaftsverband, ist jetzt ein Brasilianer unterwegs, der dort Gemeinde gründet. Und wie gründen Sie Gemeinde? Nach diesem Modell. Kleingruppen, Zellgruppen, Tempel, Häuser, Tempel. Ist denen Ihr Modell und es funktioniert. In unserer nächsten Nachbarschaft, in der evangelischen Gemeinschaft in Rechtenbach, da baut der Pastor Simon Hoffmann Gemeinde nach diesem Prinzip. Beim Gemeindetag, letztes Jahr beim Hessischen Gemeinschaftsverband, hat er davon erzählt. Könnt ihr euch auf Video anschauen. Und mich fasziniert das. Inzwischen hat er 9 Zellgruppen in seiner kleinen Gemeinschaft. Gemeinschaft etwa wie wir. Die ersten Zellgruppen haben sich bereits geteilt. Das heißt, Gott fügt nach wie vor Menschen hinzu. Menschen, die gerettet werden sollen. Auch in Rechtenbach, auch in evangelischen Gemeinschaften. Missionarische Zellgruppe bedeutet aber nicht, dass dort nur missioniert wird, sondern es wird auch gelehrt. In den Tempeln und in den Häusern wurde gelehrt, dass Jesus Christus der Messias ist. Damals hatten sie nur das Alte Testament zum Lehren. Das heißt, die Apostel evangelisierten und lehrten durch das Alte Testament, dass Jesus der verheißene Sohn Gottes ist, der Messias, der kommen musste, um uns zu erlösen und zu retten. Und das wurde gelehrt. Es wurde im Prinzip das gelehrt, was Jesus schon den ersten Jüngern da auf dem Weg nach Emmaus gelehrt hat. Oder es wurde gelehrt, was Jesus die Jünger gesagt hat. Lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Das wurde damals dann gelehrt. Und schließlich erzählten sie die Geschichten, was sie mit Jesus erlebt hatten. Das war die Lehre. Und diese Lehre stand an erster Stelle, lesen wir hier. Sie blieben beständig in der Lehre. So konnten die wachsenden Hausgruppen, Zellgruppen stabil gehalten werden durch eine gründliche Lehre. So wurde sozusagen die DNA in diese Kleingruppen hineingepflanzt und die sich dann teilten, immer wieder mit dieser gleichen DNA, mit dieser Lehre. Genauso beständig blieben sie im Gebet, im Tempel und in den Häusern. Und auch das ist ein Merkmal der Zellgruppenbewegung, dass da sehr viel gebetet wird. Da werden Menschen erstmal weich gebetet. Da fangen Menschen an, für andere Menschen zu beten, bevor sie sie einladen in ihre Zellgruppen. Wir können das jetzt mit dem Emmauskurs probieren. Fangt mal an zu beten. Nehmt euch so ein Ding und fangt an zu beten. Für wen sollte ich beten? Wer sollte mit mir an diesem Kurs teilnehmen? Gebet, eine ganz wichtige Rolle von Gemeinde. Die erste Gemeinde war eine betende Gemeinde. Warum werden weitere Merkmale nicht aufgezählt in den klassischen 4 Merkmalen von Gemeinde? Ich finde noch ein weiteres Merkmal von Gemeinde in Vers 43. Es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Voraus geht der Hinweis, über jede Seele kam Furcht. Beides hängt zusammen. Das ist keine lose Aufzählung von Ereignissen. Dieses Und, im Griechischen steht da gar kein Und, hat einen begründeten Sinn im Sinne von denn. Das heißt, es kam über jede Seele Furcht, denn es geschahen viele Zeichen und Wunder. Die Menschen damals erlebten die mächtige Gegenwart Gottes in Zeichen und in Wunder. Und das war keine Momentaufnahme, denn liest man weiter in der Apostelgeschichte, merkt man, die ganze Apostelgeschichte, das Leben der Gemeinde ist geprägt von Zeichen und von Wundern. Das ist eine normale Begleiterscheinung von Gemeinde. Lest mal die Apostelgeschichte, ihr werdet feststellen, in jedem Kapitel finden sich übernatürliche Wirkungen des Heiligen Geistes, außer in Kapitel 17. lest mal nach, was da passiert ist, warum es da keine Wirkung des Geistes gab. Vielleicht entdeckt er einen Zusammenhang. Also alle Kapitel außer 17 finden sich übernatürliche Wirkung des Heiligen Geistes, Zeichen und Wunder. Das ist normal für Gemeinde. Und das ist auch das, was Jesus gesagt hat. Ihr werdet die Kraft des Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Zeuge sein äußert sich durch Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Und nicht nur durch die Apostel, wie es hier steht. Wir lesen später in der Apostelgeschichte, dass auch andere Zeichen und Wunder taten. Durch Paulus kamen Menschen zum Glauben, weil er Heilungswunder erlebte. Apostelgeschichte 13. Zeichen und Wunder sind Merkmale von Gemeinde. Denn dadurch fangen Menschen an zu glauben, weil sie die Wirkung des Heiligen Geistes erleben. Weiteres Kennzeichen, Gütergemeinschaft. Was machen wir jetzt mit der Gütergemeinschaft? Alle gläubig gewordenen waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Hier findet sich eine interessante Trennlinie. Hier ist von den gläubig gewordenen die Rede. Das heißt, durch die Taufe wusste man, wer dazugehört. Und die, die dazugehörten, denen war alles gemeinsam. Sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Jetzt darf man diese Stelle aber nicht falsch verstehen. Niemand musste seinen Besitz verkaufen, wenn er gläubig geworden ist. Das können wir in Kapitel 5 nachlesen. Es war völlig freiwillig. Es wurde auch nicht auf einen Schlag alles verkauft und sozusagen von der Substanz gelebt. Es ist so zu verstehen, wenn jemand in eine finanzielle Notlage kam oder in eine wirtschaftliche Notlage, dann wurde geteilt. Und wenn es nicht gereicht hat, wurde was verkauft. Ich würde daher dieses Merkmal nicht als Urkommunismus beschreiben oder vergleichen. Es war Lebensgemeinschaft. Sie hatten alles gemeinsam. Und wenn einer in Not war, dann wurde geteilt. Sie teilten ihr Leben in den Häusern, beim Essen. Sie traten füreinander ein, wenn jemand in wirtschaftliche Notlage kam. Soweit das Leben der ersten Gemeinde. Ich möchte euch zum Schluss noch eine Beobachtung teilen, die mir beim Erarbeiten des Textes aufgefallen ist. Normalerweise mache ich mir, wenn ich an einen Bibeltext drangehe, eine Mindmap. Und die sieht dann so aus, ganz am Anfang. Das wächst dann. Da versuche ich also so eine Gliederung, Gedankengliederung zu bauen und baue dann Gedanken dazu auf. Auch meine Predigt entsteht als Mindmap. Zwischen der ersten Mindmap und der Predigt werden etliche verworfen, neu gebastelt, neu geschrieben. So auch bei diesem Text. Und das waren jetzt meine ersten Notizen zu diesem Text. Ich habe einfach diesen Text nach 5 Kennzeichen aufgebaut. Lehre im Tempel und in den Häusern, Gemeinschaft beim Brechen des Brotes bzw. beim Essen, Gebet, Zeichen und Wunder, Leben teilen. Dann habe ich mir das so angeschaut und gedacht, irgendwie passt das nicht. Das sind einfach jetzt so 5 Elemente aneinandergereiht. Irgendwie ist das noch nicht stimmig. Und da habe ich überlegt, wie müsste man das eigentlich gliedern. Was ist die Mitte des Textes? Was ist das Zentrale? Was verbindet diese 5 Elemente? Und dann habe ich eine neue Mindmap gezeichnet. Sieht nicht viel anders aus, aber doch ein bisschen anders. Lukas beschreibt hier das Leben der Gemeinde, der Gläubigen. Hier steht gar nichts von Gemeinde. Auch der Begriff Gottesdienst taucht nicht auf. Lukas beschreibt ein Leben, ein Lebensstil, Gemeinschaft. Und das ist die Mitte des Textes. Das heißt, Gemeinschaft ist nicht ein Element, wie es in dem anderen ausschaut. Da ist es ein Element, die Gemeinschaft. Hier. Eigentlich ist alles Gemeinschaft. Das ist mir aufgefallen bei diesem Text. Gemeinschaft ist das Wesentliche, um das es geht. Sie lebten Gemeinschaft in der Lehre, in den Häusern und im Tempel. Sie lebten Gemeinschaft beim gemeinsamen Essen, beim Abendmahl in Häusern. Sie lebten Gemeinschaft im Gebet in ihren Versammlungen. In der Gemeinschaft erlebten sie die Wirkungen des Heiligen Geistes, die Kraftwirkungen Gottes. Das versetzte sie und ihre Mitmenschen in Furcht, in Ehrfurcht. Sie lebten Gemeinschaft, indem sie alles teilten. Und dieses Leben der Gemeinde ereignete sich im Wechsel zwischen Tempel und Häusern, zwischen der gesamten Versammlung und den Kleingruppen in den Häusern. Was mir dabei auffällt, Gemeinde ist nicht Struktur mit 4, 5 oder mehr Elementen. Man könnte vielleicht noch mehr Elemente dazufügen. Gemeinde ist Lebensstil. Gemeinsames Leben ist ein Lebensstil von Christen. Lukas beschreibt hier einen Lebensstil. Wir verstehen Gemeinde eher als Organisation. Da geht man hin, dann nimmt man mal teil und dann geht man zurück in sein Leben. Das hier ist was anderes. das ist kein Teilbereich meines Lebens, wo ich vielleicht einmal in der Woche eine Kleingruppe habe oder sonntags in den Gottesdienst gehe. Lukas beschreibt hier einen Lebensstil. Das waren einige Beobachtungen und Entdeckungen an diesem altbekannten Text. Und mich bewegt immer noch die Frage, und ich habe noch keine abschließende Antwort, warum werden nur wenige hinzugetan? Woran liegt das? An Gott liegt es nicht. An den Menschen liegt es auch nicht, weil in anderen Gemeinden, in einigen scheint es zu gelingen, zu geschehen, dass Menschen hinzugefügt werden. Denkt man an Rechtenbach, 9 Zellgruppen. Von daher lasst uns mal von diesem Text herausfordern und auch mal unsere Gemeindepraxis hinterfragen. Auch unsere Einstellung zur Gemeinde kritisch hinterfragen. Ist gemeinsames Leben mein Lebensstil oder ist Gemeinde nur ein Bereich meines Lebens? Bin ich Teil einer Organisation oder ist das was Organisches? Bin ich bereit, mein Leben zu teilen? Bin ich bereit, mein Haus, meine Wohnung zu teilen, zu öffnen für Menschen? Erwarte ich Zeichen und Wunder? Erwarte ich noch, dass Zeichen und Wunder geschehen? Und vor allem, bin ich bereit für Menschen, die Gott hinzufügen will? Vielleicht bin ich gar nicht bereit dazu oder nicht so viele. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die grundsätzliche Frage, sind wir bereit, dass Menschen hier dazukommen, dass Gott Menschen dazufügen kann? Amen.